Man braucht nicht viel, ein paar gute Laufschuhe, einen Park oder einen Wald, wenn man will, noch ein paar Stöcke. Walking ist für die Sportwissenschaft der ideale Breitensport, niedrigschwellig, gelenkschonend, mit geringer Verletzungsgefahr und in der Intensität flexibel anpassbar, je nach Alter und Fitness. Tatsächlich ist Walking nicht nur etwas für die Älteren, es kann auch als Leistungssport betrieben werden. Vor allem das Walking in der Gruppe bildet einen idealen Einstieg in eine regelmäßige sportliche Betätigung für jene 80% der Bevölkerung, die sich gar nicht oder immer noch viel zu wenig bewegen. Und auch für Menschen, die ihre Bewegungsfähigkeit durch Krankheit verloren haben, kann das Walking den Weg zur Genesung ebnen.
Von der Weltgesundheitsorganisation gibt es sogenannte Guidelines. Wie viel sollte sich denn ein Mensch bewegen? Da gibt es Guidelines für Kinder, die sollten sich 60 Minuten am Tag bewegen. Und es gibt Guidelines für die Erwachsenen, die gehen dahin, dass man sagt, so wenigstens 90 Minuten in der Woche sollte es sein. Besser ein bisschen mehr, besser täglich an 5 Tagen in der Woche 30 Minuten, dann ist man bei 150 Minuten. Also das wäre so die ideale Vorstellung. Und jetzt wissen wir, dass etwa 20% unserer Bevölkerung diese Guideline erreichen. Das heißt 80% nicht. Und wenn wir jetzt uns anschauen, wie viele Menschen walken, dann sind wir, wenn wir ehrlich rechnen und uns nicht selbst belügen, sind wir bei einer Größenordnung so zwischen 5 und 10% der Bevölkerung. Das heißt, wir haben noch sehr viel Luft nach oben und könnten noch viele Menschen motivieren, sich etwas mehr zu bewegen.
Der Sportwissenschaftler Professor Klaus Böß gilt als Pionier des Walking in Deutschland. Am Karlsruher Institut für Technologie hat er es sich über Jahrzehnte zur Aufgabe gemacht, dem erschreckenden körperlichen Leistungsverfall sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen entgegenzuwirken. Bei der Suche nach einem Sport, mit dem man möglichst viele der eher bewegungsunwilligen Menschen zu einer regelmäßigen sportlichen Aktivität motivieren könnte, hat er das Walking entdeckt.
Es geht darum, möglichst viele Menschen in Bewegung zu setzen und dann muss man die Menschen dort abholen, wo sie gerade sind. Und es ist leider Gottes so in unserer Gesellschaft, dass die körperliche Leistungsfähigkeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten abgenommen hat. Und wir können die Leute sehr, sehr gut mit Walking, mit oder ohne Stöcke, also Walking oder Nordic Walking, können wir die Leute sehr gut abholen. Die Hauptgruppe sind die Menschen, die sich im Augenblick wenig oder gar nicht bewegen. Aber der Vorteil natürlich ist auch der, und das wird so ein bisschen unterschätzt, man hat auch die Möglichkeit, sich zu steigern mit Walking. Das heißt, man kann das auch insbesondere mit Stöcken oder im Gelände auch sehr, sehr anstrengend betreiben. Das weiß jeder, der mal Bergwandern gemacht hat, dass man sich da ganz schön dabei anstrengen kann. Also man kommt in Trainingsbereiche, die durchaus auch leistungsrelevant sind.
Dass das Walking geeignet ist, relativ schnell fehlende körperliche Fitness aufzubauen und die motorische Leistungsfähigkeit zu verbessern, ist wissenschaftlich vielfach belegt.
Das ist was, was relativ gut untersucht ist. Wir haben in Deutschland viele Studien selber gemacht. Also wir haben uns angeschaut, welche Auswirkungen hat Walking auf Leistungsfähigkeit, auch vor allen Dingen auch auf Stoffwechsel, auf Adipositas. Alle Studien belegen sehr eindrucksvoll, wenn ich es schaffe, die Leute ins regelmäßige Walking zu bringen, kann ich ihre Leistungsfähigkeit steigern. Das ist ein Grund. Also für Anfänger kann ich sehr gut die Leistungsfähigkeit auf ein mittleres Fitnessniveau steigern. Aber ich kann auch den Stoffwechsel beeinflussen und ich kann das Körpermanagement, also sprich das Übergewicht beeinflussen. Wir haben ja auch vor vielen Jahren das Deutsche Walking Institut gegründet, mit dem Anspruch, ein Think Tank für das Thema Walking zu sein und Walking-Aktivitäten zu bündeln und als Hochschullehrer am KIT natürlich die Möglichkeit, immer wieder Examensarbeiten zu fördern, die sich mit dem Thema Walking beschäftigen. Und da gibt es dann so das klassische Untersuchungsdesign. Man lässt eine Gruppe walken, man hat eine Kontrollgruppe und schaut sich an, welchen Benefit hat denn die Gruppe, die man in Walking bringt. Gerade ganz aktuell habe ich eine Masterarbeit in der Mutter-Kind-Klinik. Wir wissen ja inzwischen, auch die Kinder sind nicht mehr so fit wie früher und machen dort Walking mit Kindern, um uns anzuschauen, ist das jetzt irgendwas, was dann die Kinder vielleicht später sogar weitermachen. Das heißt, wir gucken uns nicht nur an den Effekt, den wir jetzt während des Trainingsprogramms erzielen, sondern wir schauen uns auch an, bei einem Follow-up ist es eine nachhaltige Wirkung, die wir damit erzielen. Und das können ja auch Kinder sehr gut mit Eltern zusammen machen.
Professor Böß ist einer der Initiatoren des Deutschen Walking-Instituts. Dort wird das Potenzial des Walking als besonders breitenwirksamer Gesundheitssport untersucht.
Also zunächst ist ja mal Walking ja nichts anderes vom Wortsinne her wie Gehen. In Amerika ist Walking Gehen. Wir haben das inzwischen übernommen als Sportart Walking und meinen damit, dass es Gehen mit Anstrengung ist. Und mit Anstrengung heißt, man setzt die Arme dabei ein, hat einen erhöhten Puls und geht schneller. Also gehen, spazieren gehen, würde man mit 4 km/h und geht dabei etwa 100 Schritte pro Minute. Und ab etwa 120 Schritten pro Minute und 5 km/h, da fängt dann das Walking an. Wenn ich Stöcke dazu nehme, ist es Nordic Walking. Der Unterschied jetzt zum Joggen ist der, dass beim Walken und beim Nordic Walken immer ein Bein Bodenkontakt, also ein Fuß hat Bodenkontakt. Beim Laufen habe ich immer eine Flugphase. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen Walken und Joggen. Und beim Joggen habe ich natürlich eine viel, viel größere Bandbreite. Also Walking hört etwa auf bei der Geschwindigkeit von 7,5 km/h, also 140 Schritte in der Minute. Viel mehr kann man nicht gehen. Dann kommt man automatisch ins Joggen. Das fängt dann an bei 7,5 km/h etwa. Aber da wissen wir ja, das geht dann hoch bis über 20 km/h. Da ist noch viel mehr Differenzierung in der Leistung drin.
Dass beim Walken im Unterschied zum Joggen keine Flugphase gibt, werden die Gelenke weniger belastet. Damit eignet sich das Walken auch zur Rehabilitation. Durch die Stöcke wird aus dem einfachen Walking das Nordic Walking.
Die Stöcke machen Walking zu einer Ganzkörperbewegung. Es ist leider Gottes nur so, mir macht es dann immer Spaß, sich das in der Praxis anzuschauen. Viele Leute tragen die Stöcke durch die Gegend und setzen die Stöcke nicht richtig ein, dann sind die ein reines Motivationsinstrument. Es ist toll, dass die Leute dann mit Stöcken einfach mehr Motivation haben, sich zu bewegen. Aber ein Benefit für den Körper habe ich nur dann, wenn ich die Stöcke effektiv auch einsetze. Das heißt, mit den Stöcken nach hinten abdrücke. Und dann habe ich in der Tat eine Ganzkörperbewegung und habe auch was getan für meinen Oberkörper.
Das Nordic Walking hat seinen Ursprung im skandinavischen Wintersport.
Wenn man mal nach Skandinavien kommt, da ist ja das Sommertraining für Skilanglauf sehr verbreitet. Auf den ganz normalen Straßen sieht man sehr, sehr viele Menschen, die Rollerskates mit Stöcken machen. Und das war sicherlich die Wurzel des Nordic Walkings. Das Walking, das hat durchaus Wurzeln in den USA, aber auch letzten Endes habe ich das Walking in Deutschland so ein Stück weit hoffähig gemacht. 1987 habe ich einen Lehrstuhl bekommen für Freizeit- und Gesundheitssport. Und da ging es für mich um die Frage, ich will was machen, was die Menschen tun können. Und wir haben damals festgestellt, Joggen ist schon zu schwierig für die meisten, man muss die woanders abholen. Und so kam ich damals zu Walking und habe mir dann das angeschaut, wie das die Finnen machen, wie das die Amerikaner machen und habe versucht, das in Deutschland zu implementieren.
Ein wichtiges Kriterium für die Eignung einer Sportart als Gesundheitssport ist die Frage, ob es gelingt, Bewegungsphasen dauerhaft im Alltag zu integrieren. Das Walking mit Gleichgesinnten ist in dieser Perspektive besonders vielversprechend.
Weil man Walking auch in ziemlich heterogenen Gruppen betreiben kann. Es gibt wenige Menschen, die alleine für sich ihren Sport betreiben. Also viel mehr Spaß und viel mehr Bindung wird hergestellt, wenn man es in der Gruppe machen kann. Und Walking ist natürlich ideal für Gruppen. Also es gibt in Deutschland viele tausend Lauf- und Walking-Treffs, wo sich Menschen einfach treffen und gemeinsam sich bewegen, entweder walken, Nordic walken oder joggen.
Im Hinblick auf Aufbau und Erhalt der Fitness durch die Ausdauersportart Walking empfiehlt der Sportwissenschaftler eine Kombination mit Kraft- und Beweglichkeitstraining.
Ich würde grundsätzlich davon reden von aeroben Training im Bereich von Freizeit- und Gesundheitssport und würde jetzt zusätzlich dazu nehmen Krafttraining und Beweglichkeitstraining. Das sind beides natürlich anaerobe Sportarten, aber der Fokus liegt dabei jetzt nicht auf dem Stoffwechsel, sondern der Fokus liegt auf der Muskulatur. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was ist denn sinnvoll für jemand, der was tun möchte für seinen Körper, für seine Gesundheit, dann würde ich sagen, der braucht zunächst mal aerobes Training mit einer relativ geringen Intensität, aber einem vernünftigen Umfang. Da ist Walking ideal. Aber was der ergänzen sollte, ist natürlich ein alltagsnahes Krafttraining und ein Beweglichkeitstraining. Dann wäre natürlich auch sinnvoll, man tut etwas für seine Koordination, also sprich für Balance, für Gleichgewicht. Also insgesamt macht es Sinn, diese verschiedenen Dimensionen der körperlichen Leistungsfähigkeit, die in einem Training anzusprechen. Ich finde es gut, wenn die Leute ins Fitnessstudio gehen, aber nicht jeder mag ins Fitnessstudio gehen. Und deshalb habe ich gesagt, ich kann auch zu Hause so mit meinem eigenen Körper als Widerstand, also mit Kniebeugen, die muss ich gar nicht bis in die Tiefe hocke machen, sondern nur 90 Grad oder mit Liegestützen oder mit Sit-Ups, kann ich meinen Körper so weit in einer guten Funktion erhalten, dass das für Alltagstauglichkeit ausreicht. Und das würde ich aber jedem raten, das ergänzend zu einem Ausdauertraining zu machen. Man kann das Krafttraining ergänzen durch Einbeinstehen, durch Balancieren auf einer Wippe oder so. Also ich habe zum Beispiel so einen Balancierkreisel bei mir im Arbeitszimmer stehen, da stelle ich mich ab und zu einfach mal ein bisschen drauf. Das hilft schon eigentlich für Gleichgewichtstraining. Und Gleichgewicht ist ja was, was mit zunehmendem Alter immer wichtiger wird, weil auf einem Bein sicher stehen zu können, wenn man das nicht mehr kann, kann man nicht mehr sicher eine Treppe gehen, ohne sich festzuhalten.
Entscheidend ist die Intensität, mit der das Walking betrieben wird.
Bei den Regeln, wie viel Sport ist denn vernünftig und sinnvoll und so, da gibt es ja zunächst mal zwei große Kriterien. Das eine Kriterium ist, wie lange mache ich es denn, also den Umfang, und das andere Kriterium wäre die Intensität. Jetzt Umfang ist so meine Empfehlung, eine Stunde sich draußen aufzuhalten. Walking macht man draußen, eine Stunde ist ein guter Rhythmus, eine Stunde sich draußen aufzuhalten. Das ist jetzt auch wieder ein entscheidender Vorteil. Eine Stunde walken können die meisten Leute. Eine Stunde joggen ist schon praktisch für die meisten gar nicht mehr möglich. Jetzt zu der Frage der Intensität. Das Walking fängt an und da habe ich jetzt zwei mögliche Kriterien. Das eine Kriterium wäre sozusagen die Geschwindigkeit, etwa 5 km/h. Das kann ich ja mal ausmessen auf einer Strecke, wie lange ich brauche. Es wären 12 Minuten für den Kilometer. Oder ich kann auch die Schritte zählen pro Minute. Und da ist so ein Maß so zwischen 120 und 130 Schritten pro Minute. Grundsätzlich ist das beste Kriterium natürlich auch Wohlfühlen. Wie fühle ich mich denn dabei beim Sporttreiben? Das ist natürlich unterschiedlich für jemand, der in einem guten, fitten Zustand ist oder für jemand, der gerade anfängt.
Ein weiterer Vorteil des Walking besteht für den Sportwissenschaftler darin, dass es niedrigschwellig ist. Das heißt, man muss sich nicht erst komplizierte Techniken aneignen.
Wir haben mal so ein paar Prinzipien aufgeschrieben von Walking und Nordic Walking. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das Wichtigste für mich persönlich ist, dass die Menschen sich bewegen. Und der Vorteil zunächst mal beim Walking ist, da kann ich eigentlich nichts falsch machen. Das Einzige, was ich falsch machen kann, ist, ich strenge mich zu wenig an. Aber da kann ich nicht viel falsch machen. Bei den Stöcken, deshalb bin ich der Meinung, walken kann eigentlich jeder. Also wir geben im Walking-Institut ja auch Hinweise, wie man das tun kann. Beim Nordic Walking muss man den Umgang mit den Stöcken lernen. Das setzt voraus, dass man einen Einführungskurs macht, um zu lernen, wie gehe ich denn mit den Stöcken um, sonst trägt man die nur spazieren. Aber so viele Technikunterschiede, wie es die in anderen Sportarten gibt und Technikelemente, die gibt es bei Walking, Nordic Walking nicht. Das macht es auf der einen Seite natürlich unheimlich einfach, auf der anderen Seite natürlich auch weniger attraktiv für Menschen, die viel ausprobieren möchten und was ganz Neues erleben möchten.
Das 2001 von den KIT-Sportwissenschaftlern Alexander Woll und Klaus Böß in Bad Schönborn gegründete Deutsche Walking-Institut hat sich zum Ziel gesetzt, Walking und Nordic Walking zu einem Gesundheitssport auf wissenschaftlicher Basis zu machen. Damit soll dem epidemieartigen Verfall körperlicher Leistungsfähigkeit in den postindustriellen Gesellschaften Einhalt geboten werden.
Wir wollen einfach so alles bündeln rund um das Thema Walking. Walking ist ja nicht nur für Menschen geeignet, die wenig aktiv sind, sondern Walking ist auch geeignet für Menschen, die ihre Aktivität verloren haben, die krank sind. Also jetzt im Bereich von Rehabilitation. Und wir im Deutschen Walking haben schon relativ viele Konzepte gemacht, gemeinsam mit der Rheumaliga, gemeinsam mit Herzgruppen oder Diabetes zum Beispiel. Diabetes, da ist Walking ideal, auch für Krebspatienten, also Onco-Walking ist auch ein Begriff. Und wir haben als Deutsches Walking-Institut viele Leute in unserem Vorstand, die sich alle aus unterschiedlichen Facetten mit dem Thema Gesundheit beschäftigen, diesen Bereich ein Stück weit zu erschließen und Konzepte zu erarbeiten, wie man Menschen ganz unterschiedlicher Couleur, wie man Menschen zu mehr Bewegung bringen kann, als insbesondere natürlich auch Patienten.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.